Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Bei einer Schallplatte hat man dieses Gesamtpaket, was schon damit anfängt, dass ich sie ja, ich kann sie natürlich online bestellen, aber das Spannende bei einer Schallplatte macht ja auch aus, dass ich sie vielleicht in einem Plattenladen finde, ohne dass ich danach gesucht habe.
Für die einen ist es wirklich das, womit sie ihre musikalische Sozialisation erlebt haben, und das wird dann immer das bedeuten. Also ich glaube, wer als allererstes eine CD gehört hat, weiß ich nicht, ob der dann jemals wechselt. Aber wenn das dann deine Primärerfahrung gewesen ist, dann bedeutet Schallplatte Musik.
Es will niemand eine Beate-Use-Puppe und mit der ins Bett liegen. Es gibt wahrscheinlich ein paar, aber dann träumen sie doch von einem Original. Und so, denke ich, ist es mit den Platten genauso. Also für mich ist es nichts anderes. Ich habe Massen an CDs, wenn Bonustracks drauf sind von meinen Lieblingsgruppen. Aber ich habe keinen CD-Spieler mehr daheim.
Wenn man zu Hause eine Schallplatte hört, dann geht man hin, sucht die Schallplatte, legt die auf den Plattenspieler, macht die Nadel auf und hört die sich an. Und dann setzt man sich hin und dann wartet man 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Dann steht man auf und dreht die Seite um und macht das alles sehr vorsichtig und sehr behutsam und hört dann wieder die Musik. Und das Hören wird dann eigentlich doch durchaus bewusster, würde ich sagen. Also man skippt da nicht durch, sondern man macht das ja gerade, um jetzt die Musik zu hören.
Herzlich willkommen zum heutigen Special Feature über die Schallplatte. Vor über 130 Jahren wurde der Prototyp der Langspielplatte entwickelt, von Emil Berliner, einem Deutschen in Amerika. Ja, lang ist's her. Bis in die 80er war die Vinylscheibe der Tonträger erster Wahl. Die Compact-Disc, kurz CD, erklärte der Langspielplatte den Krieg. 2006 war der Markt am Boden, die Schallplatte schien tot zu sein. Nur mehr 600.000 LPs fanden in Deutschland Abnehmer. Seitdem geht es aber aufwärts. Liebhaber finden sich zunehmend auch in den jüngeren Generationen. Und das trotz des digitalen Zeitalters, denn es sind ja vor allem die Jüngeren, also die Jugendlichen zwischen 10 und 15, die ihre Musik streamen mit Spotify und Deezer. Bei Amazon Music oder iTunes gibt es so gut wie alles als Download. Zumeist für 1 bis 2 Euro pro Song oder rund 10 Euro pro Album. Es stellt sich also durchaus die Frage, warum die Leute wieder Vinyl kaufen. Warum schafft es dieser umständliche und sperrige Tonträger immer noch eine Faszination auszulösen, die bei manchen sogar zur Sucht führt? In diesem Feature begegnen Sie den Menschen, die der Platte treu geblieben sind. Möglicherweise können Sie erklären, was die Schallplatte zu einem so besonderen Medium macht. Durch die Sendung führt Emily Scharwächter. Zur Einstimmung hören Sie einen Ausschnitt aus Epistrophe von der B-Seite des Albums Monk Train mit Thelonious Monk am Klavier und John Coltrane am Saxophon.
We'll be right back.
Thelonious Monk und John Coltrane mit Epistrophe, aufgenommen 1957 in New York. Diese Platte habe ich bei Second Hand Records in Stuttgart gekauft, als ich mit Helmut Faber verabredet war. Den Plattenladen Second Hand Records findet man in der Leuschnerstraße beim Berliner Platz in Stuttgart, gleich gegenüber der Liederhalle. Über dem Eingang prangt ein Geier. Er sitzt auf einer Schallplatte. Darunter wickelt sich eine Banderole mit dem Namen. Das etwas klein geratene Logo weist den Weg in den Laden. Mittags um 13 Uhr tummeln sich eine Handvoll Leute zwischen den knallroten Fächern und stöbern durch die senkrecht stehenden Platten und CDs. Ein paar Jungs in meinem Alter sind in der Abteilung Rock, eine etwas ältere Frau durchsucht den Jazz. An den Wänden hängen bunte Covers, Bandplakate, Neuveröffentlichungen auf Vinyl, berühmte Platten wie das Bananenalbum von Velvet Underground. Dazwischen mal Glasvitrinen mit Raritäten. An einer Säule stehen zwei Plattenspieler Kopf an Kopf. Darüber klebt ein Schild. Zeichnungen darauf zeigen, wie man eine Schallplatte schonend anfasst und wie der Plattenspieler funktioniert. In der Luft liegen die Talking Heads. Eine Treppe weiter runter und links vorbei an weiteren Bergen von Vinylscheiben hat Helmut Faber sein ausgelagertes Wohnzimmer. Die Leitung des Ladens hat er längst abgegeben. Aber die Liebe zu Musik treibt ihn wie eh und je hierher.
Also für mich hängt im Grunde genommen alles mit Musik zusammen. Musik hat für mich einen Heilungsprozess, egal wie es geht. Ich finde immer irgendein Stück, wo ich hören kann, damit man es besser oder wenn man schlechter gehen soll, dass man es auch schlechter geht.
Fabers besonderes Interesse an Vinyl reicht bis in die 60er Jahre zurück. Damals begegnete er der gerillten Platte zum ersten Mal.
Singles war das erste, was ich gesehen habe, in einem Schaufenster im Nachbardorf. Bis dato habe ich nur Musik aus dem Radio gehört. Wir haben so ein ganz kleines Radio daheim gehabt und hat irgendwann mal mein Vater in der Mit-50er angeschleppt. Dann auf dem Nachbarort habe ich dann diese Single gesehen und wusste, dass es in Interpret ist, den ich schon den Namen gehört habe. Ray Charles oder sowas. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me.
Auch mit dem Sammeln beginnt Helmut Faber früh. Es sind die abgenutzten 7-Inch, also die Singles, aus Automaten.
Und noch viel später, 63, mussten wir nach Karlsruhe. Wir sind bei meinem Vater im Geschäft vorbeigegangen, wo er gearbeitet hat. Und nebendran war dabei 11, genau, 63 war das, Ende 63 wahrscheinlich. Und da war so ein Automatenaufsteller. Und da gab es die Singles für 50 Pfennig. So tenderly, I got a woman way over town, that's good to me.
Auf den kleinen schwarzen Scheiben war Musik drauf. Zwei Seiten, zwei Titel mit jeweils maximal 4 Minuten.
Das war genial, da habe ich gedacht, da kriege ich auch was für mein Geld. Denn immer wenn wir dann nach Karlsruhe gegangen sind, bin ich da reingegangen. Always treats me right.
Never running in the streets and leaving me alone. Die Musik löst etwas aus, was Faber so noch nicht kannte. Take it up, baby, now. Take it up, baby. Twist and shout.
das war dann auch so, dann sind ja auch gleich anschließend Beatles kommen, Rolling Stones und Beatles, dieses Geschrei, fand die so befreiend, dass ich das erste Mal eine Stimme gehört habe für mich, wo ich wusste, ich muss mich von meiner Herkunft lösen. Ich muss meinem Vater vor Schienbein treten, ich muss meiner Mutter vor Schienbein treten und dann immer gedacht, nee, so will ich nicht werden wie die.
Die Eltern, das war die Kriegsgeneration und damit wollten viele Heranwachsende in den 50er und 60er Jahren nicht mehr so viel zu tun haben. Angesagt war der Rock'n'Roll, die Musik der Schwarzen aus Amerika. Mit knapp 6 Jahren weiß auch Helmut Faber schon, dass Musik etwas ganz Besonderes ist. Sein Taschengeld und das, was er später beim Kegelaufstellen bekommt, gibt er für Singles und LPs aus. Die Größe seiner Sammlung variiert über die Jahre. Zwischenzeitlich hat er gar keine Schallplatten mehr, ist pleite und lebt in Wohngemeinschaften. Dann braucht er wieder sein Vinyl, kauft zwischen 30 und 100 Stück auf einmal. Scheiben, die ihm nicht gefallen, verkauft er auf dem Flohmarkt.
Ich habe zum Schluss bei meiner Freundin, wo der Laden dann angefangen hat, 1982, 83, mindestens 8.000 bis 10.000 Mark Schulden gehabt, weil die mir alle Geld geliehen haben, wenn irgendwo ein Ladenzug macht, hat für 5 Mark die Platten gekriegt. Ich habe alles gekauft, was sie nicht gekannt hat. Es war mir ganz egal, wenn es einigermaßen so ausgesehen hat, dass es interessant ist. Dann musste ich das kaufen, weil es hätte ja gut sein können. Ich hätte ja irgendwas verpasst.
...1982 weckt ein Kunde in Helmut Faber die Idee, einen Laden zu eröffnen. Sein Wissen über Musik und Schallplatten ist schon damals in seinem Bekanntenkreis legendär. Und verkaufen kann er auch gut. Aber wie man einen Laden führt, darüber weiß er praktisch nichts.
Und deswegen bin ich auch da drauf gekommen, auf diesen Andi. Und der hat eigentlich gar keine Ahnung gehabt.
Andi hatte bereits einen Plattenladen in Stuttgart. Bei ihm bekam Helmut Faber immer wieder Schnäppchen, die in den großen Geschäften schon das Dreifache kosteten. Andere Platten verkaufte er viel zu teuer. Helmut Faber hat die Idee, dem Kumpel beim Laden unter die Arme zu greifen. Sein Know-how über die Musik mit Andis Wissen über Marktstrategien im Musikbusiness zu teilen.
Dann habe ich beschlossen, ihm zu sagen, Andi, komm, du machst den Laden so scheiße, komm, wir machen zusammen. Und dann hat der Andi gesagt, wenn es besser machen kannst, dann mach's doch selber. In dem Moment, wo der das gesagt hat, habe ich nach einem Laden geguckt, habe auch einer gekriegt, habe 82 im November oder so aufgemacht und ab 83 zählt es dann, dass ich den Laden gemacht habe. Habe mit meinen eigenen Sachen angefangen, das waren vielleicht 1000. Platten, vielleicht 2000, vielleicht auch 3000 Platten.
Mitte 1983 meldet sich Andi bei Helmut Faber und bietet ihm sein komplettes Inventar an. In seinen Laden kommt keiner mehr. Die gehen jetzt alle zu Second Hand Records.
Yeah.
Wir hören das Album Abbey Road von den Beatles, eben mit dem Titel Old Darling. Abbey Road ist 1969 das 11. Studioalbum der Beatles und meine zweite LP in der heutigen Sendung über die Schallplatte. Das Album habe ich bei Rimpo Tonträger in Tübingen gekauft. Vor der Ladentür plätschert die Ammer in ihrem Kanal, während Passanten neugierig in die Plastikboxen auf dem Fenstersims schauen. Platten für 1 bis 2 Euro, hauptsächlich Klassik oder Schlager. Drinnen ist es durch die großen Fenster angenehm hell. Es gibt mehrere Fächer voller CDs, alphabetisch sortiert. Daneben stehen drehbare Regale mit Arthouse-DVDs. Im rechten Teil des Ladens finden sich neue und gebrauchte Schallplatten. Ein Plattenspieler lädt zum Reinhören ein. An den Schaufenstern hängen große Poster von Tim und Struppi. Egal ob Vinylfreak, Musiknerd oder Freund der schönen Bilder, hier ist für jeden etwas dabei.
Es gibt im Prinzip alles. Es gibt Sammler, es gibt Leute, die durch alle möglichen Plattenläden in Deutschland tingeln und halt überall reinschauen, wenn sie in der Stadt sind und gucken, was haben die von Angebot, auch gerade welche Secondhand-Platten. Es gibt natürlich Käufer, Kunden, die ein bestimmtes Genre sammeln und kaufen. Als Beispiel Heavy Metal. Heavy Metal-Fans wissen nach wie vor ganz genau, was sie wollen. Die wissen auch genau, wann welche Scheibe rauskommt. Tun Dinge vorbestellen und kaufen das, was da neu ist, gezielt.
Die Schallplattenecke wird dominiert von 3 gefüllten Regalen. Alles gebraucht und speziell ausgesucht. AC/DC, Dylan, Udo Lindenberg, Wu-Tang Clan fasst das komplette Programm von den 70er in die 90er Jahre.
Ist hier zum Beispiel, wir haben hier ein Angebot Secondhand, alphabetisch geordnet, in der Wand. Da muss man davor stehen, da muss man richtig reingreifen, da muss man richtig arbeiten, um das Ganze anzugucken. Und das machen die Leute auch. Also die gehen nicht hin, sehen dann, aha, da steht irgendwie eine Dylan-Platte, die habe ich schon, und dann gehen sie weiter. Nee, die schauen da wirklich gezielt und bleiben dann auch länger im Laden.
Heinz Bross ist ein großer, hagerer Mann Mitte 50. Seit 5 Jahren leitet er Rimpo Tonträger, ist selber aber schon über 30 Jahre treuer Besucher des Ladens. Vor ihm wurde Rimpo von Klaus Reile betrieben. Wie Helmut Faber sitzt auch Reile an einem weiteren Schreibtisch und arbeitet trotz Ruhestand immer noch in seinem Lieblingsberuf. Klaus Reile hat den Werdegang des Plattenladens seit Beginn miterlebt.
Naja, wir haben in den 70er Jahren angefangen in Tübingen, in einem kleinen Laden, sind dann umgezogen in einen erheblich größeren, jetzt rede ich von 2 Stockwerken und 250 Quadratmetern Verkaufsfläche, waren in Spitzenzeiten 15 Mitarbeiter, die alle gut ausgelastet waren. Über Jahre hinweg hatten wir einen eigenen Laden zusätzlich benachbart zum Stammhaus, der nur Klassik verkauft hat, was auch sehr gut lief.
Ende der 80er kam die CD, eine erste Phase der Digitalisierung in der Musik. Damit rückten neue Zielgruppen ins Visier der Ladenbesitzer. Leute, die anderes suchten als nur die digitalisierte CD einer alten Aufnahme der Stones, von Deep Purple oder Pink Floyd. Das andere, das waren Tickets, Poster, Retrotaschen und Comics.
Yeah, yeah. sich mehr für andere Dinge interessiert als Musik. Und im Lauf der Zeit ist der Laden dann zu groß geworden. Und deshalb haben wir uns entschlossen, da wir nicht aufhören wollten, uns zurückzuziehen auf eine Größe, die eine Existenz mit Tonträgern heute noch möglich macht in einer Stadt wie Tübingen.
Zur Jahrtausendwende eroberten das Internet und MP3 den Musikmarkt. Ein Laden wie Rimpo verkaufte damals fast ausschließlich CDs. Auch heute überwiegt die CD-Abteilung. Second-Hand-Platten und neue Releases teilen sich einen verhältnismäßig kleinen Platz.
Nein, man kann die Zeit nicht zurückdrehen und die Möglichkeiten, Musik zu konsumieren, sind so vielfältig inzwischen, dass es unwahrscheinlich ist, dass jetzt größere Menschenmengen darauf verzichten und lieber wieder einen physischen Tonträger kaufen. Das ist ja schließlich auch eine Frage des Geldes.
Vinylfreaks jeder Couleur finden nach wie vor ihren Weg in den kleinen Laden in der Ammergasse. Warum? Das weiß Heinz Bross.
Ich glaube und weiß, dass die Schallplatte natürlich immer ein Nischendasein fristen wird, aber es ist eine Nische für Leute, für interessierte Liebhaber aller möglichen Arten von Musik.
Tatsächlich nimmt der Verkauf von Schallplatten seit einigen Jahren wieder zu. Davor machte die Vinylsparte nur einen minimalen Teil des Marktes aus. Verschwunden ist sie jedoch nie. Und die Verkaufszahlen steigen jährlich weiter.
Das ist schon so eine gewisse Renaissance, so ein Wiederkommen, dadurch, dass halt die Leute, dass der Plattenladen so Anlaufstelle war für alle möglichen Leute, weil man nicht nur wegen dem Angebot, wegen den Schallplatten, was es da gab, sondern auch als einfach Anlaufstelle, um sich mit Gleichgesinnten zu treffen und sich auszutauschen, so ähnlich wie ein Café. Das kommt schon wieder und das kommt wieder durch das Vinyl.
Junge wie Alte treffen sich in solchen Läden wie dem Rimpo und teilen dabei die Liebe zum faszinierenden Medium Schallplatte und dem Ganzen drumherum in der auditiven Welt. Noch einmal Heinz Bross.
Das ist beim Vinyl, da stöbern sie, da treffen sich die wahren Freaks und die wahren Sammler und jeder weiß irgendwas Besseres, jeder erzählt die Vorzüge seiner Hi-Fi-Anlage zu Hause und warum er einen Linn-Plattenspieler hat und es nur diesen für ihn gibt und nichts anderes. Und das sind natürlich im positiven Sinne natürlich Spinner, klar. Und da gehören wir auch dazu, weil wir sind auch, wie gesagt, schon länger dabei und leben das nach wie vor.
Rimpo in Tübingen hat nach meinem Besuch die Vinylabteilung erweitert. Die CD musste Platz machen. Der Absatz von Schallplatten wächst weiterhin. Ultravox mit Vienna, ein Hit aus den 80ern. Das gleichnamige Album habe ich aus einem Plattenladen in Mainz von Overdrive. Dort werden eigentlich hauptsächlich Platten aus dem elektronischen Bereich verkauft. Overdrive in Mainz ist ein Plattenladen mit dem Schwerpunkt auf Techno und House. Eine Ecke mit Secondhand gibt es seit ein paar Jahren. Der Laden in der hinteren Bleiche ist Record Store und Label zugleich. Hier produziert, mischt und verkauft an die Dücks seit 1989 Technoplatten. Alles auf Vinyl.
Ja, es war ganz witzig. Also ich habe 1987 meine erste Platte aufgenommen. Also wir hatten was produziert und da gab es halt so 3-4 Leute hier im Rhein-Main-Gebiet, die auch Platten gemacht haben, und ich fand es total klasse.
Mit Gleichgesinnten nimmt Andy Dücks dann auch eine eigene Scheibe auf.
Die ging natürlich dann auch direkt ab. Wir waren in Amerika in Charts, wir waren in Belgien in Charts, in Deutschland hat es nicht ganz gereicht. Aber wir haben gut verkauft.
Der Erfolg macht Mut auf mehr. Dücks möchte weitere Platten aufnehmen, was 1989 aber gar nicht so einfach war. Mit von der Partie ein DJ-Kollege.
Durch irgendeinen Zufall haben wir erfahren, dass in Darmstadt jemand sein Tonstudio auflöst oder sucht neue Mitarbeiter. Und habe ich mich damals mit Udo Niebergall, wir haben uns da in das Tonstudio eingekauft und haben dann auch direkt ein Label gegründet.
Ein Jahr später, 1990, erscheinen auf dem Label Overdrive die ersten Vinylpressungen.
Die meistverkaufteste Platte, die ich damals auf meinem Label hatte, war die Mark Energy Don't Stop. Die haben wir mit Remixen und ausländischen Pressungen haben wir fast 50.000 verkauft.
Ende der 80er war die Schallplatte eigentlich schon abgehängt. Die DJs aber sorgten für eine kleine und stetige Nachfrage. Im Hip-Hop oder in der Disco-Szene, der DJ legte damals mit Vinyl auf.
Der ganze Vinylmarkt hat eigentlich nur überlebt, weil es in den 90er Jahren Techno gab. Und das fand eigentlich immer ausschließlich halt auf Vinyl statt. Deshalb waren die ganzen Umsätze mit Vinyl da, wo es dann mit MP3 losging. Da gingen halt die Umsätze, ging danach schon bergab.
...1998 bringt Pioneer den ersten CDJ heraus. Wie zuvor mit Schallplatten konnte man auf diesem Gerät CDs abspielen und mixen. Später erscheinen Modelle, die auch mit USB-Sticks funktionieren. Nach und nach verschwinden die Schallplatten aus den Clubs und Diskotheken. Trotzdem ist auch für Andy Dücks Vinyl nicht wegzudenken aus der Szene und der elektronischen Musik.
Ich merke halt immer mehr, dass jeder Künstler, der einen gewissen Stellenwert hat und der auch bei gewissen Labels arbeitet, die auch mal auf eine limitierte Vinylpressung Wert legen, dass die Artists dann sagen, bevor ich das dann nur digital mache, gehe ich auch lieber mal zu irgendeinem Label und bringe auch eine limitierte Vinylpressung raus.
Die vielen Subgenres im elektronischen Bereich, die Möglichkeit, Musik selbst zu produzieren, das führte zu einer Vielfalt und auch fast zu einem Überschuss an Künstlern und Plattformen.
Mittlerweile ist es ja auch so, dass das Verhältnis, also was es alles zum Downloaden gibt, ist ja unbegreiflich viel, ja. Das ist ja das 20-fache mehr, wie was auf Platte kommt.
Aussortiert wird von den Labels und der Nachfrage, sagt Andy Dücks.
Ich sag mal, auf Vinyl zu 95% kommt auf jeden Fall alles das raus, was auch wichtig ist. Deshalb muss man sich da auch keine Gedanken machen. Ich ärgere mich halt nur meistens manchmal, wenn halt die Sachen extrem später kommen.
Und auf die Schallplatten müssen Künstler und Labels teilweise ein halbes Jahr warten. Der Zuwachs auf dem Musikmarkt bringt auch Major-Labels dazu, wieder pressen zu lassen. Seit mehr auf Vinyl produziert wird, gibt es ein Problem. Bei den Presswerken, die über die Jahre standhaft waren, häufen sich die Aufträge. Der große Andrang führt dazu, dass Großaufträge wie die der Majors bevorzugt werden. Independent-Labels wie beispielsweise Overdrive bleiben auf der Strecke oder müssen mit langen Wartezeiten rechnen. Gerade für DJs ist das eine Katastrophe.
Das ist, wenn dann halt irgendwie, sag ich mal, so ein Digital-Release im September kommt und die Platte kommt erst im Januar, das ist natürlich Horror hoch 10, ja. Wenn es natürlich auch irgendwelche Tracks sind, die ich unbedingt haben will, dann muss ich mir natürlich die auch irgendwie downloaden, die brenne ich mir dann auf CD und spiele sie dann natürlich von CD.
Die Probleme mit den Presswerken wirken sich auf die Produktion und die Labelarbeit ebenso negativ aus.
Also wenn ich heute was überspiele, das hatte ich früher in den 90ern, nach 6 Wochen spätestens meine fertige Platte in der Hand. Heute dauert es mal, hat es 3 Monate, aber es hat sogar schon mal 5 Monate gedauert, wenn du was überspielt hast, bis du dran kamst und hast dann die fertige Platte in der Hand gehabt.
Die Umsätze bei Overdrive sind stabil, wobei sich Secondhand fast besser verkauft als die Elektroplatten. Zu Andy Dücks kommt aber auch ein fester Kreis an Techno- und Vinylfans. Während des Interviews stehen sie vor der Tür, trinken Bier und rauchen. Als wir fertig sind, kommen sie erwartungsvoll rein und lassen sich die neuesten Releases vorspielen. Die Platte, die mir persönlich am besten gefällt, ist ausverkauft, als ich an der Reihe bin. Davon hatte Andi leider nur 3 Exemplare. Hot City Orchestra mit Makula. Wir hören zur Abwechslung mal etwas elektronische Musik. Nicht zuletzt hat dieses Genre die Schallplatte mit am Leben gehalten. Berlin-Marienfelde. Zwischen streng wirkenden Hochhäusern, grauen Industriegebäuden und dem angrenzenden Wohnbezirk ist die kleine Halle etwas versteckt. Nur ein provisorisch laminiertes A4-Papier weist handschriftlich darauf hin, wo sich das Presswerk befindet. Nebenan eine Beachvolleyballhalle, gegenüber ein Elektriker. Ein Klingelschild braucht es wohl nicht, also gehe ich einfach rein. Ich bin mit Max Gößler verabredet, einem der beiden Geschäftsführer. Nach ein paar Minuten kommt der ehemalige Volkswirt herein und führt mich in das kleine Büro. Durch große Glasscheiben lässt sich fast die ganze Halle beobachten. Eine kleine Küche, drei zusammengestellte Schreibtische und ein Konferenztisch, an dem wir Platz nehmen.
Ich betreibe zusammen mit Alex Terboven das Schallplattenpresswerk Intakt in Berlin. Wir haben jetzt im Mai letzten Jahres mit der Produktion begonnen und freuen uns sehr, dass wir jetzt am Start sind und dass es läuft und dass wir hier Aufträge haben, schöne, gute Musik pressen, mit vielen netten, interessanten Menschen zu tun haben und dass das Projekt, das im Dezember 2015 mit der ersten Idee quasi gestartet ist, jetzt auch in die Tat umgesetzt wurde.
Max Gößler berichtet, wie er über ein Internetforum auf einen Hersteller von Plattenpressen gestoßen ist. Er und sein jetziger Teilhaber Alex Terboven gaben ihre bisherigen Karrieren als Volkswirt und Maschinenbauingenieur auf, um ein neues Presswerk zu gründen. Die Idee dafür trug Max Gößler seit einiger Zeit mit sich herum. Unter anderem, weil er selbst schon Erfahrungen mit Presswerken gemacht hatte.
Ich betreibe mit meinem Bruder und einem Freund, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Kollektiv, wie auch immer, über das wir auch Partys und inzwischen ein Festival veranstalten. Da ist auch ein Label mit angeknüpft und wir hatten halt selber einfach schon Platten immer gepresst oder pressen lassen und hatten halt vor allen Dingen bei der Release davor super große Probleme gehabt, überhaupt rechtzeitig mit einer Pressung an den Start zu kommen und die Platten zu dem Zeitpunkt, wo wir sie haben wollten, zu bekommen. Ja, das ist natürlich frustrierend, wenn du da irgendwie 3-4 Monate warten musst, bis du halt irgendwie eine Pressung in deinen Händen halten kannst.
Gößler und Terboven nehmen die Sache selbst in die Hand. Sie gründen Intakt Vinyl, das einzige Presswerk Berlins. Dafür müssen sie einen Kredit von 200.000 Euro aufnehmen. Das meiste davon steckt in den Maschinen. Die stammen aus der Nähe von Aachen von New Build Machinery. Das Unternehmen renoviert alte Pressen und stellt inzwischen auch selbst welche her. Bei Intakt stehen zwei Pressen und zwei weitere Maschinen. Einmal der Extruder, der PVC-Granulat zu einer Rohmasse einschmilzt, und dann noch ein Cutter, der überschüssiges Vinyl vom Rand der Platte schneidet. Neben den Maschinen mussten Max Gößler und Alex Terboven auch noch eine geeignete Halle finden. In Berlin kein einfaches Vorhaben. Außerdem kannten sich die beiden mit der Materie des Schallplattenpressens noch gar nicht aus. Max Gößler bereut die Entscheidung und den damit verbundenen Aufwand jedoch nicht.
Die ganze Tätigkeit als solches ist natürlich irgendwie deutlich angenehmer, so mit den Leuten, mit denen man zu tun hat, mit den Kunden, mit denen man spricht. Das bringt halt auch irgendwie Spaß, wenn man die meiste Zeit des Tages zumindest mit Leuten irgendwie Kontakt hat, die auf dem gleichen Level so sind von dem, was einen interessiert, also mit dem man irgendwie was verbindet. Wenn ich das irgendwie mit der Wissenschaft vergleiche oder Alex mit dem Maschinenbau, dann hat man da ja mit anderen Leuten zu tun und irgendwie ist das ja schön, wenn man dann die Leidenschaft auch zum Job machen kann.
Auf dem gleichen Level. Diesen Eindruck habe ich auch bei allen Menschen, denen ich auf meiner Vinyl-Entdeckungsreise begegne. Eine LP mit einer Compilation somalischer Musik. Davon gerade einen nicht betitelten Track von Ali Nur. Die Platte heißt Sweet is Broken Dates, Lost Somali Tapes from the Horn of Africa. Es ist ein regenreicher Tag, an dem ich durch das ehemalige Kasernenviertel in der Tübinger Südstadt laufe. Ich bin auf der Suche nach dem Antiquariat 13 Quadratmeter. Ein ziemlich kleiner Laden, eigentlich nur eine kleine Ausstellungsfläche im Schaufenster. Inhaber Markus Baumgart sitzt auf einem Sofa im hinteren Teil. Einen Schritt durch das Schaufenster an einer kleinen Küche vorbei befindet sich ein großer rustikaler Loungebereich. Um einiges größer als das Antiquariat. An den Wänden stehen Regale, die fast bis zur Decke reichen. Das eine ist zum Teil gefüllt mit Büchern. Alle anderen Fächer sind voller Langspielplatten. Vor den Regalen liegen Kisten voller Schallplatten, daneben alte Schallplattenspieler oder ein schickes Möbelstück aus den 70ern. Eine kleine Treppe führt auf eine Empore, auf der sich weitere LPs, Singles und analoge Geräte aller Art tummeln.
Ich komme ursprünglich aus Böblingen, bin dann irgendwann zum Studium hier nach Tübingen gekommen und habe zuerst angefangen, Pädagogik zu studieren, bin dann aber relativ schnell umgestiegen auf Kunstgeschichte und empirische Kulturwissenschaft und habe dann da auch die Fächerkombination irgendwann umgedreht, sodass ich jetzt sozusagen in der Hauptsache empirischer Kulturwissenschaftler bin. Arbeiten tue ich in einem Verlag hier in Tübingen. Da habe ich schon während dem Studium angefangen, nebenbei auszuhelfen.
Die Kulturwissenschaft prägt Baumgarts Alltag in vielen Richtungen. Ich merke ihm an, dass er durch und durch für seine Arbeit lebt.
Hier, wo wir jetzt gerade sind, das ist quasi mein, ich sage immer Wohnarchiv. Ich habe vorne den kleinen Laden aufgemacht, weil das alles hier Gewerbe ist in den ehemaligen Kasernenvierteln in Tübingen. Und man sozusagen gezwungen ist, ein Gewerbe zu machen. Und habe ich jetzt eben hier vorne den Proforma-Antiquariat. Hier hinten habe ich meine eigene Bibliothek, mein Archiv, meine Plattensammlung, meine ganzen Arbeitsutensilien für die kulturwissenschaftliche Arbeit.
Baumgarts musikalisches Interesse und sein Studium überschnitten sich schon damals stark. Er schreibt seine Magisterarbeit über Easy Listening und Exotika in Zusammenhang mit Zeitgeist und politischem Bewusstsein. Diese Musik kam in den 50er Jahren von den USA herüber nach Europa. Eine Mischung aus lateinamerikanischen Rhythmen mit Jazz und Swing.
Anfang der 90er gab es so ein Revival von dieser ganzen Easy-Listening-Musik, Rare Groove und so weiter. Und da habe ich dann eben viele von diesen Platten gesammelt und dann nebenbei angefangen, Singles zum Auflegen zu sammeln. Also viel dann Soul und Beat.
Analog zu seinen kulturwissenschaftlichen Interessen ändert sich auch Baumgarts Musikgeschmack immer wieder.
Jetzt gerade aktuell habe ich seit einem Jahr eine Liebe zu japanischer Popmusik der 50er bis 70er Jahre entdeckt und habe da jetzt in einem Jahr so ungefähr 300 bis 400 Platten, vor allem aus Japan, zusammengekauft, weil ich mich da gerade auch wiederum kulturwissenschaftlich mit beschäftige.
Mit einem Freund hat Baumgart nach dem Studium einen regen Briefwechsel. Sie senden sich selbst gemixte Kassetten hin und her. Dadurch entwickelt er noch ein weiteres Hobby.
Mein DJing begann quasi um 2000. Da haben wir hier in Tübingen im Club Voltaire den Club Zatopek aufgemacht. Das war so eine Veranstaltungsreihe.
Die Partys von Zatopek sind skurril und kurios. Und Vinyl ist immer mittendrin.
Und wir haben ja dann jeden Dienstag einen Themenabend gemacht und dann habe ich immer versucht, zu dem Thema passende Musik rauszufinden. Also was weiß ich, wenn man jetzt von mir aus einen Abend über Tiere gemacht hat, dann habe ich halt versucht, nur Songs zu spielen, wo irgendwas mit Tieren im Titel oder im Song vorkommt. Oder einmal haben wir einen Raucherabend gemacht, da habe ich halt versucht, möglichst viele Songs über Rauch, Zigaretten und so weiter zusammenzufinden.
Baumgart versteht sich selbst mehr als Schallplattenunterhalter und weniger als DJ. Er mischt die Lieder nicht ineinander, sondern lässt sie miteinander korrespondieren.
Das ist eigentlich für mich der Reiz, dass ich mit meinem Special Interest Sammelgebiet den Leuten dann auch Musik vorspielen kann, die sie noch gar nicht gehört haben und vielleicht einfach auch schön finden und spannend finden. Das ist wahrscheinlich auch ein Teil, der meinen Ruf sozusagen ausmacht. Auf eine iranische Platte aus den 70er Jahren folgt dann von mir aus ein Twist aus Italien und da kommt dann ein Stück aus Südamerika danach und es passt irgendwie zusammen.
Wir reden fast 2 Stunden über Musik, über Schallplattensammeln und die Erlebnisse, die man dabei erfährt. Dann stelle ich dem Kulturwissenschaftler Markus Baumgart schließlich die Frage, die mich überhaupt zu ihm bringt. Warum die Schallplatte so eine zeitlose Faszination besitzt.
Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass die Schallplatte natürlich auch ein Medium der Distinktion ist. Also man kann sich natürlich dann absetzen als Schallplattenkäufer von denjenigen, die nur noch digitale Musik hören.
Junge Leute, die erst seit ein paar Jahren sammeln, sehen in der Schallplatte etwas Spezielles. Die ganze Erfahrung des Sammelns und der Musik spielt dabei eine übergeordnete Rolle.
Wenn ich mich entscheide, anzufangen, Schallplatten zu sammeln, werde ich ja in Second-Hand-Läden gehen, werde vielleicht zwischen 16 und 22 Jahren alt sein, noch nicht das Musikwissen haben, was jemand wie ich nach 40 Jahren sich angehäuft hat, und dann irgendwie die Neueingänge durchgucken, werde vielleicht auf ein Cover stoßen, was ich interessant finde, dann werde ich das vielleicht auflegen, im Plattenladen kurz reinhören, was ist das für Musik. Und dann werde ich vielleicht irgendwie begeistert sein. So kommt man dann nach und nach quasi auf Musik, ohne dass ich danach gesucht habe.
Nicht nur der Plattenladen gehört dazu. Es ist ein sich wiederholender Kreislauf, ein Ritual, das der Musik eine höhere Bedeutung gibt.
Ja, und dann kaufe ich die Platte, dann trage ich sie nach Hause, dann bin ich stolz vielleicht, damit durch die Stadt zu laufen, weil ich mich mit der Schallplatte als Schallplattenkäufer ausweise. Und wenn ich sie dann zu Hause auf dem Plattenspieler auflege, dann ist es ja auch mit der Tätigkeit verbunden. Ich muss sie aus der Hülle rausziehen, Nadel auflegen. Dann kann ich mich hinsetzen, kann sie anhören, kann dabei die Schallplattencover angucken. Und ja, das ist einfach Kurzurlaub aus der digitalen Welt, trifft es vielleicht ganz gut als Begriff.
Der Kurzurlaub aus der digitalen Welt. Wenn ich an alle Menschen denke, die ich bei meinem kleinen Trip kennengelernt habe, würde das jeder von ihnen unterschreiben. Die Haptik des Covers, das Auflegen der Platte, das Hinsetzen und Zuhören. Die Schallplatte entschleunigt. Sie lenkt die Aufmerksamkeit mehr auf die Musik. Ganz kurz verschwindet man in einer anderen Sphäre.
Und jetzt gibt es auch wieder mal einige, die so auch als Künstler sagen, nee, wir wollen mal wieder eine limitierte Vinylauflage haben. Und weil es gibt auf jeden Fall, es gibt für alle Sachen gibt's Fans.
Es war nie weg und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich weggeht.
Die Schallplatte sollte einfach immer für den da sein, der wirklich Musik interessiert ist und Musikliebhaber ist. Und ich glaube, der kann das auch irgendwie wertschätzen und damit umgehen.
Vinyl wird nicht aus dieser Mini-Ecke grundsätzlich wieder rauskommen. Das glaube ich nicht. Aber es wird auch nicht sterben. Also da stirbt die CD vorher. Das haben wir vor. Wie viele Jahren haben wir das gesagt?
Ja, vorher.
8, 9 Jahren.
Ja, mindestens.
Ja, mindestens. Ne? Vielleicht auch vor 10 Jahren haben wir gesagt, die CD stirbt früher. Da haben uns noch alle ausgelacht. Ja. Aber die CD stirbt auf jeden Fall früher.
Damit endet auch unser Kurzurlaub hier bei Radio Mikro Europa. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die ich interviewen durfte. Zuallererst bei Second Hand Records Stuttgart und Helmut Faber. Vielen Dank Rimpo-Tonträger Tübingen, Heinz Pross und Klaus Reile. Ich bedanke mich bei Andy Dux und Overdrive Mainz für einen sehr lustigen Besuch. Nicht zu vergessen das Presswerk Intakt in Berlin. Vielen Dank an Max Gößler und Alex Terboven für die interessante Erfahrung und viel Erfolg beim Pressen. Und last but not least bedanke ich mich bei Markus Baumgart für sehr viel neues Wissen, für seine Einsichten und für die viele Musik, die ich durch ihn kennengelernt habe. Die Musik, die Sie hörten, habe ich von meinem Kurzurlaub als Souvenirs mitgenommen und wurde teils von der Platte abgespielt. Vielen Dank an Aaron Geiger, der heute an den Reglern saß, und ein besonderes Dankeschön an Uli Hegele von Radio Mikro Europa für die Ratschläge und die große Unterstützung bei dieser Produktion. Damit verabschiedet sich vom Mikrofon Emily Scharwächter.